das ist ja nun ein merkwürdiges Thema. In einer Zeit, wo man von den Alten als von Gruftis und vom Friedhofsgemüse redet. Und ich glaube, ein solches Thema zieht nicht gerade die Massen an. Aber vielleicht wird uns aus der Schrift etwas deutlich, dass der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, den Paulus einmal bezeichnet als den Vater aller Vaterschaften, auch für uns individuell beabsichtigt, dass wir nicht nur Kindlein im Glauben sind, die die Vergebung der Sünden empfangen haben, sondern dass wir in einem geistlichen Wachstum stehen und dann junge Männer werden, geistlicherweise, oder junge Frauen, aber das sagt das Wort nicht, die vermöge des Wortes Gottes in der Lage sind, ein Überwinderleben zu führen und den Feind und Bösewicht zu besiegen. Und schließlich und endlich sollen wir Väter im Glauben werden, die den erkennen, der von Urbeginn an ist, den Vater. Das wäre also die individuelle geistliche Reife des Alters. Das ist übrigens nicht an das Lebensalter gebunden. Es kann durchaus 20- oder 30-Jährige geben, die schon Väter im Glauben sind. Und 70- oder 80-Jährige, die noch Kindlein sind, die immer wieder nur die Milch des Anfangs wollen. Und die sagen, das genügt mir. Ich bin doch nicht Gottes geheimer Rat. Was muss ich also mehr wissen? Aber auch die Gemeinde insgesamt soll nach dem Epheserbrief, nach Epheser 4, heranreifen zur vollen Mannesreife. Auch sie hat gleichsam ein kirchengeschichtliches Wachstum und endzeitlich gesehen sollte sie diese Reife erlangen. Wir befinden uns also auf einem guten Terrain, wenn wir heute über dieses Thema sprechen. Man könnte auch das Thema überschreiben mit die Altersreife des Jakob ben Yisrak, des Jakob Sohn Isaaks. Ich möchte zunächst einmal aus Psalm 92 ein Wort lesen, wo von alten Bäumen etwas gesagt wird, von alten Gerechten. Und dort heißt es ab Vers 12, der Gerechte wird sprossen wie der Palmbaum. Es gibt ja Dattelpalmen, die im Salzwasser wachsen und dennoch süße Früchte bringen, sodass die Israelis in Gegenden, wo Salzwasser vorhanden ist, diese Dattelpalmen gerne anpflanzen. Also auch unter widrigen Verhältnissen kann der Gerechte Frucht bringen. Der Gerechte wird sprossen wie der Palmbaum, wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen. Die gepflanzt sind in dem Hause Jahwes, werden aufblühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Ja, da könnte man meinen, das ist die junge Elite voller Elan und Idealismus, die noch Bäume ausreißen kann und will und große Lebensziele hat, vielleicht auch geistliche Ziele, aber von denen ist hier gar nicht die Rede. Sondern diese grünen Bäume werden verglichen mit alten Leuten. In Vers 14 heißt es, noch im Greisenalter treiben sie, sind saftvoll und grün, um zu verkünden, dass Jahwe gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht in ihm. Das sollte also das bleibende Zeugnis eines Lebens in Christo Jesus sein, bis ins hohe Alter, dass man der kommenden Generation dieses Zeugnis von der Treue Gottes gibt. Gott ist gerecht, er ist treu, auch wenn wir untreu sind, und er ist mein Fels, und kein Unrecht ist in ihm, so wie es der alte Mose einmal in seinem Liede gesagt hat. Gerecht und gerade ist er, ein Gott der Treue und ohne Betrug, alle seine Wege sind recht. Das ist die Frage, ob wir im Alter zermürbt sind, innerlich ausgelaugt, desillusioniert und geistlicherweise ohne ein Zeugnis dastehen, oder ob wir noch in dieser Weise grünen, weil wir gepflanzt sind an den Wasserbächen des Wortes und des Heiligen Geistes. Und das soll nun heute Abend auch ein Lockruf sein für die jüngeren Leute in unserer Mitte, denn damit kann man gar nicht zeitig genug anfangen. Da kann man nicht erst anfangen mit 60 oder 65, da ist der Zug raus. Das ist alles abgefahren, sondern da muss man die Herzensvorsätze möglichst frühzeitig treffen. Und dann kann man in einem solchen geistlichen Wachstum stehen, das dann diese Frucht bringt. Und man dann am Grabe nicht nur sagt, er oder sie hatten immer ihren Platz in der Gemeinde gut ausgefüllt, möglichst immer denselben Stuhl, sondern wo man etwas mehr zu sagen weiß von einem Leben und Wachstum in Christo Jesu. Es gibt ja wirklich alte, lebensfähige Bäume. Stellen Sie sich einmal vor, es gibt Borstenkiefern, da hat man festgestellt, die sind 2000 Jahre alt. Oder Olivenbäume im Garten Gethsemane, steht einer, von dem man sagt, er könnte wahrscheinlich das Gebet Jesu im Garten Gethsemane noch miterlebt haben, hätte er Ohren gehabt. Also so alt können Bäume werden, oder die Mammutbäume. Und im Reich des Messias werden einmal die Menschen das Alter der Bäume erreichen. Und wenn einer mit 100 Jahren stirbt, dann sagt man, was für eine Sünde hat denn dieser junge Mann begangen, dass er im Reich des Messias so früh dahin muss. Ich möchte Ihnen jetzt einmal vorlesen, was der Ausleger McIntosh zu dem alten Jakob geschrieben hat. Das Ende von Jakobs Lebensweg bildet einen erfreulichen Gegensatz zu allen früheren Szenen seiner ereignisreichen Geschichte. Es erinnert an einen heiteren Abend nach einem stürmischen Tage. Die Sonne, die während des Tages hinter Wolken und Nebel verborgen war, geht in majestätischem Glanz unter. Wobei sie mit ihren Strahlen den Himmel vergoldet und einen schönen Morgen verheißt. So ist es mit Jakob. Das Überlisten und Feilschen, das Überlegen und Planen, die ungläubigen, selbstsüchtigen Befürchtungen und Sorgen, alle diese finsteren Wolken der Natur scheinen verschwunden zu sein. Und Jakob tritt in der ganzen Hoheit des Glaubens auf, um Segen auszuteilen und Würden zu verleihen, gemäß der heiligen Erkenntnis, die man nur in der Gemeinschaft mit Gott erlangt. Und nun wollen wir gemeinsam aus dem Buche Genesis, aus dem ersten Buch Mose, einige Punkte dazu hören. Ich lese zunächst aus 1. Mose 45 ab Vers 25. Und sie, das heißt die Söhne Jakobs, die Getreide eingekauft hatten in Ägypten wegen der Hungersnot, zogen aus Ägypten hinauf und kamen in das Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob. Bei dieser dritten Reise hatte Josef sich ihnen ja geoffenbart, er, den sie verkauft hatten in die Sklaverei, aus Hass und Neid und Eifersucht. Das soll es heute auch noch geben. Leider auch zwischen Brüdern. Sie kamen zurück. Und sie berichteten ihm und sprachen, noch lebt Josef und er ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Da erstarrte sein Herz, denn er glaubte ihnen nicht. Er kannte diese Burschen, die ihm gesagt hatten, hier schaut ihr diesen Rock an, das Feierkleid deines Lieblingssohnes Josef. Wir haben ihn gefunden. Und sie hatten ja diesen Rock in das Blut einer geschlachteten Ziege getaucht. Sieh an, ob er nicht erschlagen worden ist auf dem Wege. So haben sie ihren alten Vater belogen und betrogen. Da erstarrte sein Herz. Wir möchten fast meinen, da wäre sein Herz fast stillgestanden. Und das wird wohl auch so gewesen sein. Der kam haarscharf an einem Herzschlag vorbei. Und sie redeten zu ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen geredet hatte. Und er sah die Wagen, die Josef gesandt hatte, ihn zu holen. Und der Geist ihres Vaters Jakob lebte wieder auf. Und nun erscheint zum ersten Mal seit dem Verrat an Josef wieder der Ehrenname Israel. Und Israel sprach, das ist viel oder genug. Noch lebt Josef, mein Sohn. Ich will hinziehen und ihn sehen, ehe dass ich sterbe. Der Geist ihres Vaters Jakob lebte wieder auf. Nun, die Heilige Schrift kennt, wie wir alle, Verwundungen des Leibes, die manchmal relativ leicht zu heilen sind, manchmal auch nur in schwierigen, komplizierten Operationen. Es gibt jedoch auch Verwundungen der Seele, und die sind weit schwerer zu heilen. Und deshalb gibt es ja viele Psychologen, Psychotherapeuten und Seelsorger, die sich darum bemühen und die darum wissen, wie außerordentlich schwer es ist, solche seelischen Schäden einer Genesung zuzuführen. Und das sind ja auch Erkrankungen, etwa schwere Depressionen, die zu einer Wesensveränderung führen können. Ich kenne einen Bruder in der ehemaligen DDR, der jetzt schon einige Jahre unter schwersten Depressionen leidet. Früher ein fröhlicher, spontaner Mensch, der auch Predigtdienst getan hat in der Methodistenkirche und der heute völlig verändert ist, vor allem unter dem Einsatz der chemischen Mittel, die ja teilweise sogar in das Gehirn eingreifen. Aber es gibt außer körperlichen und seelischen Schäden auch Verwundungen des Geistes. In den Sprüchen ist einmal von einer solchen Verwundung des Geistes die Rede. Und ich meine, solche Verwundungen sind noch schwerer zu heilen, wenn die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes nicht beantwortet wird, wenn in unser Leben etwas einbricht, das unser ganzes Lebenskonzept zerreißt und zerstört, wenn wir irre werden an dem lebendigen Gott, das sind Verwundungen des Geistes. Wie wunderbar ist es, dass es hier heißt, da lebte der Geist des Vaters Jakob wieder auf. Eine Rekreation, eine Neubelebung des Geistes, eine Erfrischung des Geistes, wie in den Tagen seiner Jugend. Es heißt einmal im Worte Gottes, dass sich unsere Jugend erneuern kann durch Gottes Kraftzufluss. Und dann steht in der Elberfelder wie die des Adlers. Die Jugend des Adlers erneuert sich doch nicht. Sondern da steht, wie der Adler sich erneuert, so erneuert sich unsere geistliche Kraft. Wie erneuert sich denn der Adler und mit ihm alle Vögel? Wenn ihm die Federn ausfallen, und wenn sie das sitzen wie gerupfte Hühner, sogar die Wellensittiche im Käfig. Ein fürchterlicher Anblick. Aber dann wachsen die Federn wieder neu, dann gibt es einen neuen Durchbruch und neue Ansätze. Und so kann sich unsere geistliche Kraft erneuern. Sie kennen ja alle das wunderbare Wort aus 2. Korinther 4, ab Vers 16. Das ist allerdings ein Glaubensartikel. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Der innere Mensch des Geistes. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über alle Maßstäbe hinausgehendes, überschwängliches, ewiges Vollgewicht von Herrlichkeit. Uns, die wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht, die ewigen, unsichtbaren Realitäten Gottes und seines Geistes. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ewig. Der innere Mensch des Geistes wird erneuert. Dazu noch ein Wort aus Jesaja 57, Vers 15 und 16. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt, also in einem unzugänglichen Licht, und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und im Tempel von Jerusalem. Ja, da wohnt er auch, da wohnt seine Ehre und sein Name. Aber da kommt Gott noch viel, viel weiter herunter. Und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Denn ich will nicht ewiglich rechten und nicht auf immer da ergrimmt sein, denn der Geist würde ja vor mir verschmachten und die Seelen, die ich ja schließlich geschaffen habe. Wunderbar, da lebte der Geist ihres Vaters Jakob wieder auf. Darum sollten auch wir bitten um dieses Wiederaufleben des Geistes, um diese Erneuerung der Gnadengabe, sodass wir dem Befehl des Apostels Paulus folgen können, fache an die Gnadengabe, die in dir ist, durch Handauflegung der Ältesten und durch den Heiligen Geist. Zweitens, 1. Mose 46. Und Israel brach auf und alles, was er hatte, und kam nach Beersheba. Und er opferte Schlachtopfer dem Gott seines Vaters Isaak am Brunnen des Schwures, so heißt Beersheba. Und Gott sprach zu Israel in den Gesichten der Nacht und sagte: Jakob, Jakob. Wir finden achtmal eine solche doppelte Anrede in der Heiligen Schrift. Abraham, Abraham, Jakob, Jakob, Mose, Mose, ziehe deine Schuhe aus. Der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Territorium. Samuel, Samuel, Martha, Martha, du hast viel Sorgen und Mühe und vergisst darüber das Wesentliche. Das Wort Gottes, Simon, Simon, zu dem Pharisäer Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Saulus, Saulus, was verfolgst du mich? Und Jerusalem, Jerusalem, die du steinigst, die Propheten. Ein Bibelkurs für sich. Und hier Jakob, Jakob, eine doppelte Anrede, sowie das doppelte Amen, Amen, des Eidschwures im Munde des Herrn Jesus. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn zu einer großen Nation will ich dich da selbst machen. Da stellen wir uns doch die Frage, Jakob hätte ja eigentlich vor Freude hüpfen müssen und hätte glückselig sein müssen nach der Nachricht vom Leben seines Sohnes Josef und von der baldigen Wiedersehensfreude, der er entgegenging. Nein, er ist voller Furcht, sodass Gott ihm sagen muss, Jakob, fürchte dich nicht. Weshalb hat er sich gefürchtet? hat er sich gefürchtet vor dem Zug hinab nach Ägypten. In der Bibel heißt es niemals hinauf nach Ägypten, sondern immer nur hinab. Ägypten heißt Bedrängnis, Kerker, Einschließung und ist ein Bild für das Totenreich. Da brauchen wir nur an den Totenkult der Ägypter zu denken. Wer sich einmal damit beschäftigt hat, mit dem Götter- und Totenkult Ägyptens und mit der schwarzen und weißen Magie, die dort getrieben worden ist, der versteht schon etwas von der Furcht Jakobs, auf ein anderes Territorium überzuwechseln, das noch nicht dem Jahwe gehört, sondern finsteren Göttermächten. Denn Israel allein ist das Land Jahwes, als Brückenkopf Gottes in diesem dunklen Kosmos und die Gemeinde des lebendigen Gottes, in der der Heilige Geist wohnt. Aber ich glaube, das hängt auch zusammen mit dem Traumgesicht, das er hatte. Es waren Gesichte der Nacht, die uns erinnern an die prophetischen Nachtgesichte des Propheten Sahaja. Er hatte nämlich dort eine Offenbarung bekommen, und ich bin der Meinung, das war die gleiche Offenbarung, die Abraham empfangen hat, als er jene merkwürdige Opfergasse gebildet hat und mit Gott einen Bund schließen wollte. Wir schauen einmal kurz hinein in 1. Mose 15, 13 bis 18. Und er sprach zu Abraham: Gewisslich sollst du wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird, in einem Lande, das nicht das ihre ist. Und sie werden ihnen dienen, und sie werden sie bedrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, welcher sie dienen werden. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Und du, dein doppeltes Du. Wissen Sie, wenn ein orthodoxer Jude die Bibel liest, da fragt er sofort, warum steht hier zweimal Du? Überlegen Sie mal. Das ist gekoppelt an das 26-malige Amen, Amen des Eidschwurs Gottes in den Evangelien, 25 allein im Johannesevangelium. Du wirst zu deinen Vätern eingehen in Frieden, wirst begraben werden in gutem Alter, und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren. Denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis hierher noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und dichte Finsternis geworden war, siehe da ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme, die zwischen jenen Opferteilen hindurchfuhr. An selbigem Tage schnitt Jahwe einen Bund mit Abraham und sprach: Deinem Samen gebe ich dieses Land. Bis heute ist das gültig. Ich glaube, dass auch dem Jakob dieses Traumgesicht geoffenbart worden ist, sodass er von Furcht erfüllt wurde. Aber dann das wunderbare Wort, das Gott ihm auf die Reise mitgibt: Fürchte dich nicht. Und dann in Vers 4, nach dem Grundtext, mit einem doppelten Ich will mit dir nach Ägypten hinabziehen. Oder ich selbst und kein anderer werde dich begleiten auf dem Weg hinab in die finsteren Räume Ägyptens. Und das darf auch unser Geleitwort sein, welchen Weg wir auch immer zu gehen haben in unserem künftigen Leben. Dies ist das Wort des lebendigen Gottes an unseren Geist und an unsere Seele, die sich hoffentlich dem Geiste unterordnet. Ich selbst werde mit dir gehen, werde dich begleiten. Ja, noch mehr, Christus in uns durch den Heiligen Geist als die Hoffnung der Herrlichkeit wird bei uns sein auf einem jeden Wege, den er uns führt. Wie wunderbar kann doch eine solche Geschichte aufblühen, wenn wir sie in der Zusammenschau des ganzen Wortes Gottes deuten und erblicken. Drittens. 1. Mose 46, Vers 28 bis 31. Und er sandte Juda vor sich hin zu Josef, um vor ihm herzuweisen nach Gosen. Gosen heißt Begegnung oder Hinzunahung. Und sie kamen in das Land Gosen, das der Pharao ihnen als Viehhirten zugewiesen hat. Ein besonders fruchtbarer Landstrich im Nildelta. Da spannte Josef seinen Wagen an und zog hinauf seinem Vater Israel entgegen nach Gosen. Und als er seiner ansichtig wurde, fiel er ihm um den Hals und weinte unablässig an seinem Halse. Nach 22 Jahren der Trennung. Da möchte ich Ihnen eine Frage stellen. Weshalb macht Josef das denn so feierlich, dass er hier mit dem Staatswagen, mit der zweiten Staatskarosse des Pharao, seinem Vater entgegenfährt? Es war nämlich der Prunkwagen, so wie man heute mit gepanzerten BMWs oder Mercedes-Wagen vorfährt bei einer fremden Macht. Wir wollen einmal kurz hineinschauen, damit wir uns Josef vorstellen können, wie er hier seinem Vater begegnet ist. 1. Mose 41, da wird geredet von seiner Erhöhung. 41, Vers 41, kann man sich gut merken. Und der Pharao sprach zu Josef: Siehe, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt. Und der Pharao nahm seinen Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an die Hand Josefs. Siegelring hieß damals unumschränkte Handlungsvollmacht. Denn mit diesem Siegelring konnte er anstelle des Pharaos alle Verträge schließen, in Siegelwachs eindrücken, einprägen und damit alle Urkunden ausfertigen. Und er kleidete ihn in Kleider von Byssus, feiner, reiner, weißer Leinwand, und legte die goldene Kette um seinen Hals. Wenn Sie einmal Bilder gesehen haben von ägyptischen Pharaonen, es gibt auch solche Bildbände, Kunstbände, da können Sie sich auch erinnern an das große Pektoral, das ein Pharao trug, mit Edelsteinen geschmückt, Lapis Lazuli und mit Gold. Das war der goldene Amtskragen, die goldene Amtskette. Und er ließ ihn auf dem zweiten Wagen fahren, das heißt auf dem zweiten Staatswagen, den er hatte, und man rief vor ihm her: Werfet euch nieder, abreck, Knie beugen. Überall, wo Josef durchfuhr, riefen die Herolde dieses Wort, abreck, ein ägyptisches Wort, das hier auch im hebräischen Text erscheint. Und das seine endgültige Erfüllung erst findet, wenn alle himmlischen und irdischen und unterirdischen ihre Knie beugen und ihre Zungen zur Verherrlichung Gottes frohlockend bekennen werden: Allherr ist Jesus, der Messias, der Christus. Aber wir dürfen das jetzt schon als Erstlinge. Und er setzte ihn über das ganze Land Ägypten. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich bin der Pharao, und ohne dich soll kein Mensch seine Hand oder seinen Fuß aufheben im ganzen Lande Ägypten. Und der Pharao gab Josef den Namen Zaphnat-Paneach, Erhalter des Lebens oder Brot der Welt, Brot des Lebens. Was für ein wunderbares Bild für Jesus Christus, unseren Herrn. Jetzt noch einmal die Frage: Warum kleidet Josef sich in seine Amtstracht? Warum fährt er mit der Staatskarosse vor, um seinem Vater zu begegnen, in der Landschaft der Begegnung, Gosen, Hinzunahung? Ich glaube, wir können hier etwas sehen von der wunderbaren Stunde, da der Sohn Gottes bei seiner Himmelfahrt und Thronerhöhung zurückgekehrt ist nach der Trennung von Gott in die Herrlichkeit seines Gottes und Vaters. Was für eine Sehnsucht hat er nach diesem Tage gehabt, die auch aufklingt in Johannes 17, dem hohen priesterlichen Gebet. Dieses redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, welches du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit jener Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt geworden ist. Und so wird dies vorgebildet in der Wiedersehensfreude zwischen Josef und seinem Vater Jakob. Und das mag wohl der Grund sein, dass im Vorbild diese repräsentative Herrlichkeit Josef umkleidete. Denn die Himmelfahrt Jesu ist seine Thronerhöhung, ist die Rückkehr in die Herrlichkeit des Vaters, in die absolute Allwissenheit und Allmacht und Allgegenwart, in die Unversuchbarkeit und Unsterblichkeit Gottes. Wir können es uns kaum ausmalen, was das für den Sohn Gottes bedeutet hat. So wie es manchmal in den Psalmen aufklingt, die ja messianische Psalmen sind, etwa im Psalm 43. Schaffe mir Recht, o Gott, und führe meinen Rechtsstreit wider eine lieblose Nation. So hat auch der Christus gebetet. Von dem Manne des Truges und des Unrechtes errette mich. Denken wir an Judas. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verworfen? Warum gehe ich trauernd einher wegen der Bedrückung des Feindes? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berge und zu deinen Wohnungen. So werde ich kommen zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Jubelfreude ist. Und werde dich preisen mit der Laute: Gott, mein Gott. Und dann hören wir den Christus in Gethsemane beten: Was beugst du dich nieder, meine Seele? Was bist du so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch einmal preisen. Er, der die Rettung meines Angesichtes und mein Gott ist. Viertens. 1. Mose 47, ab Vers 7. Und Josef brachte seinen Vater Jakob und stellte ihn vor den Pharao. Also, er nahm ihn bei der Hand, hat ihn in den wunderbaren Audienzsaal des Pharao hineingeführt und hat ihn dort hingestellt. Da müssen Sie wissen, es gab kaum jemanden, der das Recht hatte, bei dem Pharao eine Audienz zu erwirken. Einmal abgesehen von seinen höchsten Repräsentanten und Ministern, die ihm nahestanden. Und vielleicht haben Sie auch solche Abbildungen vor Augen von diesen wunderbaren Prunksälen Ägyptens, ausgemalt mit all den Götterfiguren, in einem unerhörten Prunk gestaltet, der Thron des Pharao, des Herrn von Ober- und Unterägypten, des Herrn einer Weltmacht. Und da können wir uns schon denken, dass Jakob nicht allzu gerne mitgegangen ist, sodass es hier heißt: Und Josef nahm ihn und stellte ihn hin. So, da steht er nun. Der Hirtenfürst, der Viehtreiber. Und was macht er nun? Er zittert an allen Gliedern, das hätten wir getan. Er hat sich noch nicht einmal hingeworfen, was an und für sich Sitte war. Er erhebt die Hände und segnet den Pharao im Namen des lebendigen Gottes. Nun, den Priestersegen hat es damals noch nicht gegeben. Aber vielleicht hat er gesagt, Jahwe wird behüten dein Herausgehen und dein Heimkommen von nun an bis in Ewigkeit, wie es im Psalm 121 geschrieben steht. Er segnet ihn, das hat der Pharao noch nie erlebt. Dieser alte Mann von 130 Jahren, er findet die Zeugniskraft dazu. Vor dem Heiden, der an Dämonen glaubt und an Totengötter, an Finsternismächte, diesen Mann im Namen des lebendigen Gottes zu segnen. Und der Pharao sprach zu Jakob, wie viele sind der Tage deiner Lebensjahre? Dem fällt auch nichts Besseres ein. So wie wir, wenn wir einen Krankenbesuch machen, sagen, wie geht's, wie steht's und vom Wetter reden. Hoffentlich haben wir dann auch noch etwas anderes zu sagen aus dem Wort Gottes. Wie viele sind der Tage deiner Lebensjahre? Und Jakob sprach zum Pharao, die Tage der Jahre meiner Fremdlingschaft sind 130 Jahre. Wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre. Mit 130? Und sie haben nicht erreicht die Tage der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Die waren nämlich noch älter. Als mit der Sintflut jener Schutzschirm eingebrochen ist, der die Erde umhüllte und vor der kosmischen Hintergrundstrahlung geschützt hat, sodass nach der Sintflut dann das genetische Potenzial des Menschen fortschreitend verkümmert ist, sodass die Lebensjahre rapide zurückgegangen sind. Aber Jakob ist ehrlich. Er hat nicht gesagt, das Leben im Glauben ist ein seliges Wandern auf sonnigen Höhen, willenlos nur noch dem Freunde geweiht, so wie wir dann gerne singen. Nein, es ist ein Kampf des Glaubens. Wenig und hart. Auch in unserem Zeugnis sollten wir nicht schwindeln. Sollten wir die Dinge wahrhaftig beim Namen nennen und uns dennoch zum Glauben bekennen. Ich frage mich ja auch manchmal, wieso ich nur so kurze Zeit auf diesem schönen Planeten Erde bin. Denn ich liebe die Schöpfung Gottes. Soll es das gewesen sein? Denn allzu lange habe ich auch nicht mehr Zeit. Eine kurze Zeit. Aber bei diesem Melodrama bleibt er nicht. Er erhebt noch einmal die Hände und segnet den Pharao zum zweiten Mal und ging von dem Pharao hinaus. Was ist das doch für ein wunderbares Zeugnis dieses alten Mannes. Den Segen, den er weitergibt, das ist der Segen Abrahams, der zu allen Nationen hinausgelangen soll. Durch dich und durch deine Nachkommen sollen gesegnet werden alle Nationen auf Erden. Warum nicht auch die Ägypter? Warum nicht auch der Pharao? Ich könnte mir denken, dass dieser Pharao, der ja dem Volke Israel freundlich gesonnen war, dann auch wirklich einen Segen Gottes empfangen hat. Aber spätestens werden die Ägypter die Fernwirkung dieses Segens Abraham durch Jakob erleben, wenn sich Jesajas 19 ab Vers 21 erfüllt, wo es heißt, und Jahwe wird sich den Ägyptern kundgeben und die Ägypter werden Jahwe erkennen an jenem Tage. Und sie werden dienen mit Schlachtopfern und Speisopfern und werden Jahwe Gelübde tun und bezahlen. Und Jahwe wird die Ägypter schlagen. Schlagen und heilen. So ist das ja mit allen Gerichten Gottes. Und sie werden sich zu Jahwe hinwenden und er wird sich von ihnen erbitten lassen und sie heilen. An jenem Tage wird eine Hochstraße, also eine Autobahn sein, von Ägypten nach Assyrien und die Assyrer werden nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen und die Ägypter werden mit den Assyrern gemeinsam Jahwe dienen. An jenem Tage wird Israel das Dritte sein, zusammen mit Ägypten und mit Assyrien, ein Segen inmitten der Erde. Denn Jahwe, der Heerscharen, segnet es und spricht, gesegnet sei mein Volk Ägypten und Assyrien meiner Hände Werk und Israel mein Erbteil. Und so sind auch wir berufen, Segen Gottes weiterzugeben, so wie es der Apostel Petrus sagt in 1. Petrus 3, Vers 9, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schimpfwort mit Schimpfwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr ja dazu berufen worden seid, dass ihr den Segen ererbet. Deshalb, meint Petrus, sollten wir ihn auch weitergeben. Fünftens, der Segen über Ephraim und Manasse. Die Glaubensväter haben ja ihren Segen in einer prophetischen Weise gegeben, mit einer erstaunlichen prophetischen Fernsicht, noch im Alter unmittelbar vor ihrem Tode. Und so geht es in 1. Mose 48 um den Segen des Greisenvaters Jakob über den Söhnen Josefs, nämlich über Ephraim und Manasse. Und da müssen wir wissen, Manasse war der Ältere, der Erstgeborene und Ephraim der Jüngere, der Nachgeborene. Und in der damaligen Zeit bekam der Erstgeborene den Erstgeburtssegen, einen reicheren Segen, der sich dann auch erfüllte. Das waren also nicht nur Wörter oder Wortgeräusch. Und der Nachgeborene bekam einen geringeren Segen. Der Segen über Ephraim und Manasse, sodass man heute noch im Judentum sagt, Gott segne dich wie Ephraim und Manasse. Ich werde hier erinnert an einen jüdischen Bruder, Erich Weinmann, der als Kind vor den Nazis gerettet wurde und in einem Kindertransport nach England kam. Seine ganze Familie ist in den KZs ausgerottet worden. Er sagt, mein Vater war ein liberaler, assimilierter Jude. Er hat mich eines Tages als Kind in seine große Bücherei geführt und hat gesagt, hier stehen alle Geistesgrößen und Philosophen dieser Welt und alle Religionsstifter. Wenn du einmal groß bist, dann suche dir heraus, wonach dir am meisten der Sinn steht. Ja, er ist dann in England groß geworden und kam als Korporal der britischen Besatzungsmacht wieder zurück nach Deutschland. Und er wollte die Halunken finden und die Mörder finden, die seine ganze Sippe umgebracht haben. Er wollte Rache üben. Und es war, soviel ich weiß, in Solingen. Da hat ihn ein anderer Soldat mitgenommen in einen Gottesdienst von der Ekklesia, und zwar von dem Bruder, der mir jetzt einfach entschwunden ist. Hermann Zeiss. Ja, ja, man wird alt. Und dort ist er in dieser Stunde unter der Verkündigung des Wortes zum Glauben gekommen und tut seither Dienst am Evangelium. Heute leidet er an MS und sitzt im Rollstuhl. Aber und diese gläubige jüdische Großmutter, eine orthodoxe Jüdin, hat an jeden Abend ihre Hände auf den Kopf des kleinen Erich gelegt und hat gesagt, Gott segne dich wie Ephraim und Manasse. Und er sagt, ich glaube, dieser Segen hatte eine Fernwirkung, sodass ich zum Glauben an den Messias Jesus kam. Nun gut, zurück 1. Mose 48, ab Vers 8. Und Israel sah die Söhne Josefs und sprach, wer sind diese? Und Josef sprach zu seinem Vater, das sind meine Söhne, die Gott mir gegeben hat. Da sprach er, bringe sie doch zu mir her, dass ich sie segne. Die Augen Israels aber waren schwer vor Alter, er konnte nicht sehen. Und er führte sie näher zu ihm heran, und er küsste sie und umarmte sie. Und Israel sprach zu Josef, nun nach dem Grundtext, ich hatte nicht gedacht, dein Angesicht zu sehen. Und siehe, Gott hat mich sogar deinen Samen sehen lassen. Nun zumindest in einer Erneuerung der prophetischen Sehkraft, in der er dann seinen Segen spricht, in einem Fernblick bis an das Ende der Tage, bis zur Erneuerung Israels in der Endzeit. So dürfen ja auch unsere inneren Augen des Herzens immer wieder neu erleuchtet werden durch den Heiligen Geist, dass wir den Christus und seine Herrlichkeit anschauen und auf diese Weise in sein Bild verwandelt werden. Das ist viel wichtiger als die äußeren Augen. Sicher, das ist eine harte Sache, wenn man erblindet. Keller hat einmal gedichtet, Augen, meine lieben Fensterlein, gebt mir schon so lange holden Schein, lasset freundlich Bild um Bild herein, einmal werdet ihr verdunkelt sein. Und dann sagt er, trinkt, o Augen, was die Wimper hält, von dem goldenen Überfluss der Welt. Und wenn ich mit meiner Frau gewandert bin in den Bergen, wir haben kürzlich einmal gezählt, es sind also 13 Alpengegenden gewesen, die wir durchwandert haben, da hat sie manchmal gesagt, ich möchte so viele Augen haben wie die Spinne. 6 oder 8, momentan weiß ich es nicht so genau. Um all die Herrlichkeit genau zu schauen. Das gibt es nämlich, diese plötzliche Erneuerung der Sehkraft. Johann Sebastian Bach hat 10 Tage vor seinem Tod in Begleitung seines Schwiegersohnes Alt-Nicole noch einmal für wenige Stunden die Sehkraft wiedererlangt und hat dann ein Orgelwerk niederschreiben lassen mit dem Choral vor deinen Thron trete ich hier mit. Und das ist das letzte Werk dieses großen Musikers. Vielleicht war das hier bei Jakob auch so. Ich hatte nicht gedacht, dein Angesicht zu sehen. Und siehe, Gott hat mich sogar deinen Samen sehen lassen. Und Josef führte sie von seinen Knien heraus und beugte sich auf sein Angesicht zur Erde nieder. Und Josef nahm sie beide, Ephraim mit seiner rechten zur linken Israels. Also die linke Hand gab den geringeren Segen für den Nachgeborenen. Und Manasse mit seiner linken zur rechten Israels. Denn Manasse, der Erstgeborene, sollte den Hauptsegen erhalten und führte sie näher zu ihm heran. Nun geschieht etwas Eigenartiges. Und Israel streckte seine Rechte aus und legte sie auf das Haupt Ephraims, er war aber der Jüngere, und seine Linke auf das Haupt Manasses. Er legte seine Hände absichtlich also. Für Sinai übersetzt, er tauschte seine Hände. Bader, er führte klug seine Hände. Buber, seine Hände querte er. Schmoller, mit Wissen führte er seine Hände. Und die Elberfelder in der Anmerkung, er legte seine Hände absichtlich so. Oder er kreuzte seine Hände. Das ist also ein Segen. ein Segen im Zeichen des Kreuzes. Und manche Wünsche, manche Lebenspläne und manche Konzepte zerrissen werden. Und auch die Gemeinde Jesu Christi steht in diesem Zeichen des Kreuzes, wo es manche Kämpfe und manche Leiden und manche Verwundungen gibt. Und hier protestiert Josef, Vers 15, und er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt haben, der Gott, der mich geweidet hat wie ein Hirte, seitdem ich bin bis auf diesen Tag, der Engel, der mich erlöst hat von allem Übel, das ist der Christus, segne die Knaben, und in ihnen werde mein Name genannt und der Name meiner Väter Abraham und Isaak, und sie sollen sich mehren zu einer Menge inmitten des Landes. Und als Josef sah, dass sein Vater seine rechte Hand auf das Haupt Ephraims legte, war es übel in seinen Augen. Und er fasste seines Vaters Hand, um sie von dem Haupte Ephraims hinwegzutun, auf das Haupt Manasses. Und Josef sprach zu seinem Vater, nicht also, mein Vater, denn dieser ist der Erstgeborene, lege deine Rechte auf sein Haupt. Aber sein Vater weigerte sich und sprach, ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es. Auch er wird zu einem Volke werden, auch er wird groß sein, aber doch wird sein jüngerer Bruder größer sein als er, und sein Same wird eine Fülle von Nationen werden. Und er segnete sie an selbigem Tage und sprach, in dir wird Israel segnen und sprechen. Nun kommt der Segen der Großmutter von Erich Weinmann, Gott mache dich wie Ephraim und wie Manasse. Der Segen im Zeichen des Kreuzes. Ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es. Das ist auch das Wort des lebendigen Gottes. Wenn wir einen Segen empfangen von oben aus der Höhe oder einen Segen von unten aus der Tiefe. Es gibt nämlich zweierlei Segen. Und es gibt zweierlei Führungen. Nach Hebräer 11. Die einen, die triumphieren, die Kriege siegreich gewinnen, die im Glauben ihre Feinde überwinden, die stolz und kraftvoll dastehen, die anderen, die geschlagen und gemartert werden, die umherirren und von einer Katastrophe zur anderen taumeln. Segen im Zeichen des Kreuzes. Ich weiß es, mein Sohn, meine Tochter. Ich weiß es, ich erkenne es. Muss zum Schluss kommen. Auch dieser alte Mann, der nunmehr noch 17 Jahre in Ägypten lebte, bis zu einem Alter von 147, schaute die kommende Rückkehr Israels ins Land Gottes, ins Land der Verheißung. Ich lese dazu aus 1. Mose 47, Vers 27 bis 31. Und Israel wohnte im Lande Ägypten, im Lande Gosen, und sie machten sich darin ansässig und waren fruchtbar und mehrten sich sehr. Und Jakob lebte im Lande Ägypten 17 Jahre. Und der Tage Jakobs, der Jahre seines Lebens, waren 147 Jahre. Und als die Tage Israels herannahten, dass er sterben sollte, da rief er seinen Sohn Josef und sprach zu ihm, wenn ich doch Gnade gefunden habe in deinen Augen, so lege doch deine Hand unter meine Hüfte und erweise Güte und Treue an mir. Begrabe mich doch nicht in Ägypten, dem Territorium finsterer, dämonischer Gottheiten. Wenn ich mit meinen Vätern liegen werde, so führe mich aus Ägypten und begrabe mich in ihrem Begräbnis, nämlich in Israel. Und er sprach, ich werde tun nach deinem Wort. Da sprach er, schwöre mir. Und er schwur ihm. Israel betete an zu den Häupten seines Bettes. Das ist der Grund, warum viele orthodoxe Juden auch in den vergangenen Jahrhunderten die letzten Pfennige ihrer Familie zusammenrafften und dann nach Israel reisten, nur um dort zu sterben. Und bei der ersten Auferstehung Israels beim Kommen des Messias sofort dabei zu sein, in Jerusalem, in Jerusalem. Wenn sie es nicht konnten, dann ließen sie sich ein Beutelchen schicken mit Erde aus dem heiligen Land, das in ihren Sarg gelegt wurde. Territorium Gottes, das Gott sich nicht nehmen lässt, dessen dürfen sie gewiss sein. Und zwar vom Jordan bis zum Bach Ägypten. Und dann die zweite Stelle aus Kapitel 48, 21 bis 22. Und Israel sprach zu Josef: Siehe, ich sterbe. Hinei anochi met im Hebräischen. Und Gott wird mit euch sein und euch in das Land eurer Väter zurückbringen. Und ich gebe dir einen Landstrich über deine Brüder hinaus, den ich von der Hand der Amoriter genommen habe mit meinem Schwerte und mit meinem Bogen. Er hat prophetisch geschaut auf die Tage des Messias, auf die Tage der Auferstehung. Und da müssen Sie einmal Kapitel 50 lesen, wie der Pharao nach dem Tode des greisen Patriarchen Jakob 40 Tage der Einbalsamierung anordnet, nach der Weise der ägyptischen Mumifizierung. Und 70 Tage Staatstrauer in ganz Ober- und Unterägypten, bis in den Sudan. So geachtet war dieser Hirtenfürst, dieser Patriarch Gottes. Dann geht Josef zu Pharao und bittet um Urlaub, dass er seinen Vater heimführe nach Kanaan. Dieser Urlaub wird ihm gewährt. Alle Diener Pharaos begleiten ihn auf dem Wege, alle Ältesten seines Palastes, alle Ältesten Ägyptens, alle Brüder und alle Neffen. Und dann machen sie Halt auf verschiedenen Stationen, auf der Tenne Adad, Stechdorn oder in Avel Mizraim. Die Kanaaniter haben diesen Ort so genannt und das hieß Trauer der Ägypter, weil sie dort geweint haben. Und schließlich gelangen sie nach Machpella in jene Grabhöhle, die Abraham erworben hat, und dort begraben sie Jakob. Damit möchte ich schließen. Geistliche Vaterschaft, möge uns das doch heute Abend ein wenig angeregt haben, dass wir auch in einem geistlichen Wachstum stehen und stehen bleiben. Auch wenn wir alt werden und wenn unser äußerer Mensch verfällt. Dass dann unser innerer Mensch Tag für Tag erneuert wird durch den Heiligen Geist. Selbst dann, wenn wir vergesslich werden. Und wenn der Computer unseres Gehirns nicht mehr so leistungsfähig ist wie früher. Aber dann kann das Wiederaufleben des Geistes erfolgen, wie es Jakob erlebt hat. Und wir dürfen grünen im Hause Gottes und die Treue und Gerechtigkeit Gottes rühmen. Amen.